Morgen. Ja, so vieles an diesem Gottesdienst war schon Predigt gewesen. Zu dem, was Brigitta gesagt hat, was sie mit ihren Kindern macht, danke für die Lieder. Die sind auch schon ein Teil von dieser Predigt gewesen, oder ein Teil von dem, was ich in der Predigt euch möchte weitergeben. In der Vorbereitung auf die Predigt habe ich mich nämlich ein bisschen damit auseinandergesetzt, wie wichtig die Funktion vom Schauen, vom Sehen für uns ist. Das Sehen nicht nur mit den Augen, weil mit unseren Augen nehmen wir nur einen kleinen Teil der Wirklichkeit wahr. Und richtige Bilder entstehen sowieso erst in unserem Kopf und da, nicht nur da, was wir mit unseren Augen sehen, sondern auch da, was wir mit unseren Ohren sehen oder mit unseren Händen. Ein sehr berühmter Pilot und Autor hat eines der bekanntesten Zitate zu dem Thema in seiner Geschichte vom kleinen Prinz aufgeschrieben. Man sieht nur mit dem Herzen gut, das Wesentliche ist für die Augen unsichtbar. Mit dem Herzen sehen oder da wahrnehmen, was einem das Herz sagen will, ist gar nicht immer so einfach in der Betriebsamkeit des Tages. Genauso geht es mir oder dir vielleicht auch mit dem Wahrnehmen von Gottes Stimme. Am Tag, im Alltag, wenn es einfach läuft. Aber wir haben ja auch noch die Nacht. Oder besser gesagt, Gott hat auch noch die Nacht, in der Nachtzeit. Und so hat er mich vor ungefähr drei, vier Wochen den Traum träumen lassen. Und er hat mich in der Vorbereitung tief bewegt und ist mir nachhaltig in Erinnerung geblieben. Es war wie eine kleine Predigt gewesen für mich. In diesem Traum ist es Sonntagmorgen um 8:30 und ich sollte die Predigt noch fertig machen. Ich bin froh, ist der Traum nicht Wirklichkeit geworden. In diesem Traum habe ich mir dann einen Ort gesucht, wo ich das noch machen kann. Und aber überall, wo ich hergekommen bin, ist schon jemand gewesen oder ist jemand dazu hergekommen. Und ich habe einfach, man hat mich einfach nicht in Ruhe gelassen. Und mit dem Gefühl bin ich aufgewacht. Man lässt mich nicht. Man lässt mich nicht in Ruhe. Man lässt mich nicht da machen, was ich sollte oder will. Und das ist eben, wie gesagt, das ist eine kleine Predigt gewesen für mich. In der Vorbereitung auf das Thema. Träume. Aber auch Geschichten haben etwas Faszinierendes an sich. Geschichten können uns auf einer Ebene berühren, wie sie eine Information nicht kann. Und es ist kein Zufall, dass modernes Marketing das Geschichtenerzählen wiederentdeckt hat. Das nennt sich dann Storytelling. Und beim Storytelling geht es darum, dass man ums Produkt herum, das du verkaufen willst, eine Geschichte kreiert, gestaltet, die ist nicht frei erfunden. Und in dieser Geschichte kommt meistens ein Held vor und die Geschichte erzählt man dann um das Produkt herum. Das hat schon auch mit dem Produkt zu tun, logisch, aber nicht nur. Und die Geschichte die bleibt dem Kunden viel besser im Gedächtnis haften wie bloße Produktdetails. Weil mit der Geschichte bleiben auch Gefühle verbunden und Gefühle sind nicht bei allen Menschen, aber doch bei einem Grossteil bleiben die länger gespeichert als Sachinformationen. Jesus war ein grossartiger Geschichtenerzähler. Er hat die Menge mit seinen Worten fesseln. Er hat sowohl den ungebildeten Fischer wie auch den Pharisäer herausfordern und ihm aber auch in der Geschichte begegnen. Geschichten, die Jesus erzählt hat, sind sehr vielschichtig. Vielleicht zu vergleichen wie mit diesen Gesteinsschichten, die man manchmal sieht, so in den Museen oder in Dokumentationsfilmen über Dinosaurier und über die Welt, die vor war, bevor wir hier gewohnt haben. Man kann in diesen Schichten graben und immer wieder stößt man auf etwas Neues. Aber nicht nur Geschichten, die Jesus erzählt hat, sind es wert, dass man da drin grabt. Auch Geschichten, wo wir über ihn und sein Wirken können lesen. In einem Bibelworkshop habe ich gelernt, dass die Evangelien, also so Matthäus, Markus, Lukas, Johannes, die sind nicht nur eine Aufzeichnung darüber und ein Zeugnis darüber, was Jesus in seinem Leben alles gemacht hat. Sie sind auch prophetische Bücher. Prophetie bedeutet so viel wie hervorsagen. Ein prophetisches Wort ist also nicht ein Vorhersagen, was wird in Zukunft passieren, sondern ein Hervorsagen. Was sagt, was denkt Gott über die Situation? Gott sagt etwas ins Leben rein. Er tut ins Leben hineinreden, in dein Leben hineinreden oder auch in eine ganze Gruppe, in eine Gemeinde. Prophetisch meint, dass Gottes Licht auf etwas strahlt und er etwas hervorsagt, durch das, dass er es sagt und er es hervorzeigt. Und wir können es wahrnehmen, wie die sichtbare Wirklichkeit mit unseren Augen. Gottes Reden nehmen wir wahr mit unserem Geist. Ich möchte mit euch heute eine Geschichte lesen, sie steht im Lukas-Evangelium. Da geht es darum, wie sehe ich die Sachen? Eben, es geht ums Schauen. Wie sehe ich es? Und wie sieht sie Gott? Und ich teile mit euch heute, was er mich damit gelehrt hat. Ich lese aus Lukas 10, Vers 38 bis 42. Man kann vorne am Beamer mitlesen. Es geschah aber, als sie weiterzogen, kam er in ein Dorf. Da war eine Frau mit Namen Martha. Die nahm ihn in ihr Haus auf. Und diese hatte eine Schwester, die hieß Maria. Die setzte sich zu Jesu Füßen und hörte seiner Rede zu. Martha aber machte sich viel zu schaffen, um ihm zu dienen. Und sie trat hinzu und sagte, Herr, fragst du nicht danach, dass mich meine Schwester alleine dienen lässt? Sag ihr doch, dass sie mir helfen soll. Jesus aber antwortete ihr, Martha, Martha, du bist besorgt und beunruhigt um vieles. Eins aber ist nötig. Maria hat das gute Teil erwählt, das ihr nicht genommen werden wird. Wir haben in dieser Geschichte Darsteller. Jesus und seine Jünger sind unterwegs, von Dorf zu Dorf. Und meistens haben sie wahrscheinlich übernachtet bei Bekannten, bei Freunden, bei Verwandten. Wir haben Maria und Martha, die sind übrigens Schwestern vom Lazarus, wo wir ja auch eine Geschichte kennen davon. Wir haben Martha, wo Jesus einlädt in ihr Haus. Sie ist da anscheinend so ein bisschen wie die Vorderste in diesem Haushalt oder die, die es gesagt, die es Sagen hatte. Sie hat ihn eingeladen. Und wenn wir uns vorstellen können, dass wenn so eine Gruppe von Männern, also wir können uns vielleicht eine Fußballmannschaft vorstellen, wenn so eine Gruppe von Männern auf Besuch kommt, dann löst relativ viel Arbeit aus. Weil ich glaube nicht, dass der Petrus ein Brötchen zum Znacht gegessen hat. Hey, das sind so Kerlis gsi, das sind Fischer gsi, die haben Hunger gehabt. Und wahrscheinlich, oder nein, ziemlich sicher haben sie auch noch einen Platz gebraucht zum Schlafen. Sie haben ihre Füße waschen. Man hat das Zeug herschleppen. Man hat wahrscheinlich noch irgendwo ein Zimmer vielleicht wischen müssen, damit man die Matten ausrollen konnte. Einfach, es hat einen Rattenschwanz an Arbeit ausgelöst, dass sie gesagt hat, herzlich willkommen, mein Zuhause, euer Zuhause. Kommt rein. Aber was denkst du über diese Geschichte? Was geht dir durch den Kopf, wenn du das hörst, wenn du die Geschichte liest? Denkst du vielleicht, arme Martha, ey, da krampft sich einer ab und dann kommt sie noch einen Rüffel über? Oder vielleicht auch Gastfreundschaft. Also, sorry, so eine übertriebene dann auch noch geht. Das ist nicht mein Ding. Ich kann nicht mal Kuchen backen. Die Geschichte geht mich nicht an. Vielleicht geht dir aber auch durch den Kopf, ja, aber wenn es nicht Martha gemacht hätte, wer hätte denn gekocht? Irgendjemand hätte sie ja machen müssen. Oder vielleicht auch, hey ja, Maria, sie hat es ja schon gut gemacht. Sie kommt ja auch noch gut weg in dieser Geschichte. Aber sorry, mit so Marias kannst du einfach keine Kinderwoche organisieren. Martha, Maria, da geht mich nichts an. Ich bin ein Mann, ich heiße Peter. Das ist ein Frauenproblem. Die müssen immer so wild tun. Wenn erkenne ich denn, wenn es zu viel ist? Und ist es nicht nur so, dass für Gott eben wirklich nur das Beste gut genug ist? Hey, da ist Jesus auf Besuch gekommen. Wir würden wahrscheinlich auch ein bisschen am Rad drehen, wenn Jesus auf Besuch käme. Das Beste ist doch für Gott nur gut genug. Wir wollen das Beste geben. Da und ähnliche Gedanken sind mir durch den Kopf ein ganzes Weile lang. Hat es da oben getrüllt. Die Geschichte hat mich berührt, wie ich am Anfang erwähnt habe, so die Ebene. Sie hat mich berührt auf einer Ebene, wie es keine Fachliteratur über Work-Life-Balance oder irgend so etwas hätte können machen. Sie hat mich berührt und sie hat mich genervt. Und ich wollte dem auf den Grund gehen, warum ich mich so daran störe. Und viel interessanter darüber, was habe ich übersehen? Wo ist der Schatz vergraben? Was gibt es zu entdecken und zu lernen? Und dann habe ich mir die Szene ausgemalt. Einfach mal so in meinem Kopf ist das Bild entstanden von dieser Begebenheit, von dem Abend in der Strasse von Bethanien, in dem Haus von der Martha. Alle sitzen zusammen. Jesus in der Mitte. Eine Frau zu seinen Füßen. Ganz nahe und sie ist ganz konzentriert. Sie möchte nichts verpassen. Ihre Augen hängen an seinen Lippen. Und dann da die andere Frau. Sie läuft durch den Raum. In der einen Hand eine Schüssel, in der anderen Hand dreht sie einen Korb und ihr Blick schweift über die Köpfe dieser Anwesenden und plötzlich stutzt sie. Und ihr Gesicht verzieht sich. Und sie stellt den Korb her und geht über zu Jesus, der gerade am Reden ist. Und da ist er, der Augenblick. Der Augenblick, wenn unsere Augen auf etwas schauen und wir abgelenkt durch das, was wir sehen, die Richtung ändern. Eine Entscheidung treffen. Bei der Martha war es der Blick auf Maria. In dem Moment, in dem Augenblick, wo sie sie da so sitzen sieht, ist sie nicht mehr die motivierte Gastgeberin, sondern die müde Frau, die sich zu viel aufgeladen hat. Der Blick bringt eine Entscheidung und bringt ihr aber auch Rettung. In Vers 40 heisst es, Martha machte sich viel zu schaffen. Und Jesus in seiner Antwort hat Martha einen Vers weiter, sagt ihr, Martha, du bist besorgt und beunruhigt um vieles. In einer Erklärung habe ich gelesen, dass Martha sich zu viel Sorgen gemacht hat. Es ist nicht darum gegangen, Jesus und die Jünger mit dem zu versorgen, was sie brauchen. Martha hat weitergemacht, hat beim Genug nicht aufhören. Und so hat sie den Anfang vom Abend damit verbracht, sich Sorgen zu machen, all die Arbeit zu sehen, die man noch hätte tun sollen und die ja noch nicht gemacht worden ist. Ihr Blick war auf das gerichtet, was sie gemeint hat, noch zu erledigen. Ein Blick, wo genau wie der Blick auf Maria in die falsche Richtung gegangen ist. Geht es dir manchmal auch so, dass du in all der Arbeit, die du tust, den Überblick verlierst und plötzlich bist du in einem Hamsterrädli. Es ist relativ schwierig, dort wieder rauszukommen. Es kann aber auch etwas anderes sein, wie die Arbeit, die deinen Blick ablenkt. Sachen, die du gerne haben willst. Die Ferien, die andere machen. Die Freunde, die andere haben. Oder auch die Kirche, die die anderen gehen. Und. Ich verliere mich im Blick auf die anderen und das, was andere tun oder haben oder können oder machen. Oder eben auch nicht machen. Aber wie ich vorher gesagt habe, der Augenblick, wo der Martha ihren Blick von ihrer Arbeit weg auf Maria fällt, bringt eine Entscheidung mit sich. Zugegeben noch nicht die richtige. Sie hätte ja auch dort schon ihre Sachen können herstellen und sich neben Maria setzen und auch können zulassen. Sie wendet sich an Jesus. Und jedem frommen Ohr tönt das, wie wenn das genau das Richtige wäre. Sie wendet sich an Jesus mit einer Bitte, die total ins Leere läuft. Und jetzt wird es ein bisschen tricky mit dem Satz, wo Jesus zu der Martha sagt und wo ich so viel Mal falsch gehört habe. Wie hörst du diesen Satz, wenn du ihn liest? So das Martha, Martha. Ich habe ihn immer so ein bisschen herablassend gehört. So mit einem, oh Mann, Martha, jetzt bin ich doch da am Reden und jetzt muss ich dir auch noch auf die Sprünge helfen. Und schau doch da, Maria, sie macht es viel besser wie du. Aber redet Jesus mit mir in diesem Tonfall? Redet er mit dir so? Jesus hat Martha korrigiert, weil er ihre Not gespürt hat. Er hat ihr gezeigt, dass ihr Blick aufs Falsche gerichtet war. Zuerst auf ihre Arbeit und dann auf Maria. Jesus möchte meine Blickrichtung korrigieren. Er möchte, dass du lernst, dass ich lerne, auf ihn zu schauen. Das muss man immer wieder üben. Und meistens entscheidet ein kurzer Augenblick darüber, woher ich schaue. Ein Geräusch, ein Mensch, eine grosse Welle, wie beim Petrus, kann mich ablenken. Aber das ist noch nichts Entscheidendes. Der erste Blick, der passiert so quasi automatisch. Dann erst kommt die Entscheidung. Jesus möchte, dass du auf ihn schaust, mit ihm ins Gespräch darüber kommst, was dich bewegt, dir Sorgen macht, dir zu viel ist oder aber auch zu wenig. Jesus sagt zu der Martha, dass sie sich um vieles Sorgen macht. Ich habe da einen Satz gefunden in dem Buch «Der ungezähmte Messias». Dort steht, der Mensch sehnt sich von Natur aus danach, geliebt und bewundert zu werden. Diese Sehnsucht ist im Grunde ein gähnender Abgrund. Es ist ein gähnender Abgrund, wenn man die Liebe und die Bewunderung in anderen Menschen sucht. Und Martha hat sich wahrscheinlich nicht nur darum gesorgt, wo das die Jünger schlafen wollen, sie hat sich vielleicht auch um ihre Anerkennung gesorgt. Um ihres «Bin ich eine genug gute Gastgeberin? Mache ich es allen recht?» Und Jesus sagt zu der Martha, dass Maria das gute Teil erwählt hat. Das gute Teil gewählt hat, wo ihr nicht genommen werden wird. Weder von der Martha noch von sonst irgendjemandem. Weil es ihr nicht genommen werden kann. Und da möchte ich nochmal auf die prophetische Dimension in dieser Geschichte zurückkommen. Wenn man die Geschichte jetzt einfach als Work-Life-Balance-Leitfaden so ein bisschen anschaut, dann wäre das weisheitlich. Das ist sicher auch, hat auch seine Berechtigung, aber es wäre zu kurz gegriffen. Die Geschichte hat die prophetische Dimension und die ist nochmal ganz eine andere. In dem Satz, wo Jesus zu der Martha sagt, hey, Maria hat das gute Teil erwählt. In dem Satz strahlt Gottes Licht auf die Wort. So sieht er die Sache. Alles, was wir tun, was wir an Leistungen bringen, was wir für andere tun, all die Anerkennung, das Geld, die Karriere, das Projekt, auch Freundschaften können uns wieder genommen werden. Eins aber bleibt. Er. Seine Liebe zu dir, deine Freundschaft zu ihm. Dein Sein in ihm ist der beste Platz auf der Welt. Zu seinen Füssen, an seinem Herz. Und sie bedeutet nicht einfach nichts tun. Du kannst auch in einer Aktivität ganz bei ihm sein. Beim Wandern, beim Biken, beim Betten, sogar beim Kuchen backen. Sie in ihm bedeutet zur Ruhe kommen. Sicher auch körperlich, das braucht jeder von uns einmal. Aber in ihm sein heisst ganz bei ihm sein. Und dass er das Sein ausfüllt. Dass er das ausfüllt, was du gerade tust. Beziehung, die du zu Jesus hast, steht über allem anderen, was du an Bedürfnis hast, und er kann sie vollständig ausfüllen. Ich habe mich mit dieser Geschichte beschäftigt, weil ich oftmals eine Martha bin. Und eigentlich bin ich eben noch gerne eine Martha. Ich habe gerne etwas zu tun oder starte ein Projekt, habe eine Idee oder auch, ich habe auch gerne Gäste auf Besuch. Und es ist mir einfach nicht ab, dass man jetzt so herensitzen soll, so wie die Maria. Ich bin gerne Martha. Und ich habe aber gemerkt, dass wir eigentlich nicht entweder oder sind. Wir sind nicht Marthas oder Marias. Wir haben beide Seiten in uns. Und übrigens war Maria nicht einfach ein bisschen faul oder hat die Arbeit nicht gesehen. Aber sie hat sich bei dem, was sie zu tun hat, unterbrechen lassen. Sie hat dem Priorität gegeben, wo sie unterbrechen lassen und unterbrochen hat. Und das habe ich gemeint, als ich am Anfang gesagt habe, dass mich die Geschichte berührt und genervt hat. Mich hat es genervt, dass Martha ihres Tun immer so schlecht wegkommt. Und mich hat der Blick auf Maria berührt, weil ich gespürt habe, dass da eine tiefe Sehnsucht in mir ist, auch dort zu sitzen, wo sie sitzt, wo sie ist. Das zu haben, was mir nicht mehr genommen werden kann. Jesus ist einladend, liebevoll, werbend. Er schützt Menschen, die er liebt. Er schützt Maria vor der Martha und Martha vor sich selber. Vieles in dieser Geschichte wird nicht erwähnt. Zum Beispiel auch nicht, wie der Abend nachher noch weitergegangen ist. Und ich denke, auch da hat es einen guten Grund. Es fordert uns nämlich heraus, zu entscheiden, die Geschichte weiterzuentwickeln, indem wir uns darin wiederfinden und uns durch sie auch verändern lassen. In meiner Version der Geschichte lässt sich Martha auf die Unterbrechung von ihrem Sorgen und ihrem Tun ein. Sie lässt sich einladen. Sie bringt die Schüssel zur nächsten Fensterbank, schnappt sich ein Küssi und hockt sich zwischen dem Matthäus und dem Jakobus. Ihr Blick schweift über die Runde. Und sie freut sich, dass sie Teil ist von dem Abend. Teil von dieser Runde zu sein. Jesus nimmt gerade den Faden wieder auf, erzählt weiter und sie hören ihm gespannt zu. Irgendwann nimmt sie am Rand so aus den Augenwinkeln wahr, dass Maria aufsteht und mit dem Krug Wein umgeht und allen nochmal einschenkt. Sitzen und die Ruhe zu Jesu Füssen verändert uns, wenn wir ihm zulassen, von ihm lernen, unseren Blick auf ihn richten, kann anders in den Hintergrund treten und wir können von dem Platz zu seinen Füssen gestärkt, gesegnet und geheiligt wieder aufstehen und unseren Platz in dieser Welt einnehmen. Amen.